Veg Up.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr.
Auf Radio Free FM.
Hallo zusammen, wir begrüßen euch zum ersten Mal Wetschup im Jahr 2016. Ich bin Svenja und ich führe euch heute zusammen mit Leni durch die Sendung. Die heutige Sendung ist übrigens auch eine Jubiläumssendung. Wetschup gibt es jetzt nämlich schon seit einem Jahr hier bei Radio Free FM. Zum Jahreswechsel werden ja gerne Jahresrückblicke erstellt. Auch wir widmen uns heute dieser Tradition und schauen auf das erste Wetschup-Jahr mit einem Best-of 2015 zurück. Leni, was haben wir denn alles mitgebracht?
Ja, wir haben versucht, möglichst viele unserer Rubriken abzudecken. Den Anfang macht eine zweigeteilte Straßenumfrage und dann kommt unser Zusammenschnitt der Antwort, wie man eben tierische Produkte ersetzen kann. Dann gibt es einen Veggie-Eimer-1 über Veganismus. Aus der Gesundheitssendung haben wir dann das Expertinnen-Interview mitgebracht. Als nächstes gibt es einen Buchtipp, der heißt Artgerecht ist nur die Freiheit. Und unser letzter Beitrag ist der Blick ins Web über vegane Satire. Insgesamt sind es eher kürzere Beiträge und Auszüge, eben um euch nur einen Überblick zu geben. Und die genaueren Beiträge könnt ihr dann auch im Podcast nachhören. Am Ende möchten wir dann noch kurz einen Rückblick geben auf die Aktivitäten von unserer WEBO-Regionalgruppe Vigi und Bund.
Gut, dann starten wir doch gleich mal mit unserem ersten Best-of-Beitrag. Der ist aus der Sendung vom Februar mit dem Thema Vegan-Start. Wir hatten PassantInnen in der Ulmer Innenstadt gefragt, wie sie sich den perfekten Burger vorstellen. Hier ein paar Antworten.
Gutes Brötchen, also kein typisches Milchzuckerbrötchen, sondern ein schönes. Bisschen Salat drauf, halt Fleisch dazu und irgendeine schöne Soße.
Also auf jeden Fall,
ja, und auf jeden Fall Fleisch und Salat und
Tomaten.
Ja, Tomaten.
Also nicht zu fettig sollte das sein. Also Salat, Fleisch oder halt vegetarisch, je nachdem.
Ich esse sehr wenig Fleisch, deshalb esse ich auch sehr wenig Burger. Wenn Burger, dann halt schon mit Fleisch.
Viel Fleisch, gute Soße, ein bisschen knusprigeres Brötchen. Nicht zu weit.
Mit Tofu oder mit Soja geschnetzeltem oder sowas halt. Und viel Tomaten, Salat, sowas dabei. Und womöglich, wenn man viel Zeit hat, vielleicht ein Semmel noch selber backen oder Brot oder so.
Kein Burger wecken, sondern so normalen.
Dann
Fleisch.
Salat. Also Gurke und Tomate.
Käse, Zwiebeln und eine gute Soße.
Nee, ohne Zwiebel.
Fleisch. Und ja, Tomate, Salat und ein bisschen Soße und Käse.
Fleisch.
Und Fleisch, genau.
Fleisch, Käse, Zwiebeln.
Am besten frischer Salat.
Mhm. Tomate,
genau. eine gute Soße halt. Genau. Ja.
Bacon ist nicht schlecht.
Okay. Salat?
Ja, keine Tomate oder Essiggurke. Die sind meistens zu lapprig.
Unbedingt Essiggurke.
Unbedingt nicht.
Und Tomate ist auch gut.
Käse ist gut.
Und Mayo. Oder Ketchup oder beides.
Irgendeine scharfe Soße.
Ja.
Und Hühnchen ist ganz gut.
Und eine gute Semmel. Also nicht Luftbuchung, sondern. Ein bisschen Substanz brauchst.
Das finde ich jetzt nicht wichtig. Das gehört ja zu Burgern, dass die Semmel lapprig ist.
Ja, das gehört vielleicht nicht zu einem Burger bei McDonald's, aber wenn du mal einen richtigen Burger gegessen hast, dann weißt du, dass das anders ist.
Das waren Bastille und Haim mit Bite Down und davor unsere Straßenumfrage zum perfekten Burger. Leni, was sagst du denn zum perfekten Burger? Haben dich die Antworten erstaunt?
Ja, ein bisschen war ich schon überrascht, weil eigentlich fast alle Fleisch als wichtigsten Bestandteil genannt haben. Einige haben dann auch noch Käse und Mayonnaise aufgeführt. Also für meinen Geschmack waren es eindeutig zu viele tierische Produkte.
Was auch mehrfach genannt wurde, war die Frage mit dem Brötchen, also das richtige Brötchen. Das fand ich noch ganz spannend. Für uns viel spannender ist aber ja eigentlich die Frage, ob sich die Leute Alternativen für Fleisch und Käse auf ihren Burgern vorstellen können. Und wenn ja, dann welche? Und auch das haben wir gefragt.
Es gibt ja solche Patties, die einfach aus Grundlage Kartoffel gemacht ist und irgendwie noch Lauch drin. Das ist durchaus eine Möglichkeit. klar, künstlicher Käse auf gar keinen Fall. Es bringt genauso nichts. Nur als Alternative aus Soja vielleicht irgendwas, aber konkrete Vorstellungen habe ich keine.
Ja,
ja, wenn es gleich schmeckt.
Ja, wenn es auch gut schmeckt, ja.
Ja klar, wenn es schmeckt, ja.
Wie nennt man das? Tofu? Das hat er mit reinmachen. Ja, oder?
Es gibt ja dieses Burgul. Damit kann man ja auch irgendwie sowas als Alternative vegetarisch dann, ne? Das gefällt mir, schmeckt mir auch sehr gut, ja.
Ja, nichts, was schmeckt wahrscheinlich. Also ich habe schon Tofu probiert und sowas, aber schmeckt mir einfach alles nicht so gut. Soja auch nicht.
Also ich mir ehrlich nicht. Burger ist irgendwie so, Fleisch und Käse ist irgendwie einfach schon immer so gewesen.
Burger nicht, aber ich habe nichts gegen veganes oder vegetarisches Essen, aber Burger nicht. Burger muss mit Fleisch sein.
Ich muss mir schon vorstellen, aber dann ist es kein Burger mehr, sondern belegtes Brötchen vielleicht.
Das waren Stimmen aus der Ulmer Innenstadt zur Frage, wie ein Burger ohne Fleisch und ohne Käse aussehen könnte. Als Alternative zum Fleischpatty wurden da zum Beispiel Soja und Tofu genannt, Kartoffeln als Basis für den Patty oder Burgul, womit vermutlich Bulgur gemeint war. Sind das Dinge, die du auf deinen Burger legen würdest, Leni?
Ja, mit entsprechender Würze kann ich mir eigentlich schon alles von denen auch auf einem Burger vorstellen. Aber bei einem Veggie-Burger denke ich eigentlich an den Seitan-Burger. Seitan ist ja Weizeneiweiß oder Gluten und ist mit gekauftem Pulver auch echt einfach in der Zubereitung. Und mit Hülsenfrüchten, also zum Beispiel Kidneybohnen, habe ich auch echt schon leckere Veggie-Burger hergestellt.
Ich fand außerdem auch noch ganz interessant, dass viele Leute angezweifelt haben, dass so ein Burger ohne Fleisch überhaupt schmeckt und auch, ob man das denn überhaupt noch Burger nennen kann. Allerdings, diese letzte Frage führt uns ja schon ziemlich auf philosophisches Terrain. Da fällt mir spontan die Ideenlehre von Aristoteles ein und die Frage, wieso wir wissen, dass ein Tisch ist, auch wenn es unzählige Varianten von Tischen gibt, die sehr unterschiedlich sein können. Aber tja, das würde, glaube ich, definitiv zu weit führen. Gehen wir als Arbeitshypothese einfach mal davon aus, dass auch ein Burger mit vegetarischem oder veganem Patty ein Burger ist. Und wiederum viel spannender ist für mich auch die Frage, ob so ein Veggie-Burger schmecken kann. Und da muss ich sagen, habe ich oft das Gefühl, dass viele Menschen eigentlich gar keine genaue Vorstellung haben, wie ein veganes oder vegetarisches Gericht, wie zum Beispiel eben der Veggie-Burger, aussehen oder schmecken könnte. Das heißt, viele haben gar keine oder nur eine Handvoll Erfahrungen gemacht. Oder anders ausgedrückt, es scheint relativ viel Unwissenheit zu geben. Würdest du das unterschreiben?
Ja, genau. Also ich finde auch, dass sehr viele eigentlich keine genaue Ahnung haben, wie genau eine vegane oder vegetarische Küche aussehen kann. Und meiner Meinung geben auch die meisten viel zu schnell auf. Zum Beispiel Tofu kann sehr unterschiedlich schmecken. Egal ob es, oder genau, wenn es frisch oder eingeschweißt gekauft wird und welche Gewürze man nimmt und ob man es davor mariniert. Und insgesamt ist die vegane Küche eigentlich gar nicht schwierig, aber gerade bei diesen sogenannten Ersatzprodukten wird man ja immer zwangsläufig mit der Tierproduktversion verglichen. Und das erfordert dann schon ein bisschen Übung und Experimentierfreude.
Und für die Leute, die sich gerne über vegetarische und vegane Alternativen zu tierischen Produkten informieren möchten, hatten wir in der Sendung Veganstart im Februar auch einen Beitrag. Hier einfach mal ein kurzer Zusammenschnitt zum Reinschmecken.
Die vegane Küche bzw. Backstube bietet nicht nur für Fleisch und Käse vielfältige und leckere Alternativen an, sondern natürlich auch für Milch, Eier, Sahne, Gelatine und Honig. Als Hackfleisch eignet sich besonders Sojagranulat oder grobe Sojaflocken. Und für Schnitzel empfehlen wir Seitan, was aus Weizeneiweiß besteht und zumindest mit Glutenpulver auch nicht so schwer in der Zubereitung ist.
Außerdem zu empfehlen ist Nussmus, zum Beispiel aus Cashews oder Mandeln, die sich mit etwas heißem Wasser vermischt, zum Beispiel prima auf einer Pizza verteilen lassen.
Bei Milch könnt ihr aus einer ganzen Palette an pflanzlichen Drinks auswählen, zum Beispiel aus Soja, Reis, Dinkel, Hafer, Kokos oder Mandeln.
Bei Rührteig kann die Bindeeigenschaft von Eiern sehr einfach durch Eiersatzpulver, Sojamehl, Fruchtpüree wie Apfelmus oder eine reife Banane oder geschrotete Leinsamen erreicht werden.
Wie ihr seht, gibt es eine ganze Reihe pflanzlicher Möglichkeiten. Ausprobieren lohnt sich.
Let me live that fantasy. Das war der Titel Royals von Lourdes. Den Beitrag zu den Alternativen könnt ihr übrigens komplett nachhören oder auch nachlesen. Und zwar findet ihr den Podcast der gesamten veganen Startsendung auf www.freefm.de/programm/wetchup. Und auf ulm.webu.de haben wir den Beitrag zu den Ersatzprodukten ungekürzt veröffentlicht. Wer also nachlesen möchte, einfach auf ulm.webu.de nachschauen. Wir haben uns im Jahr 2015 natürlich auch mit Gründen für Veganismus und Vegetarismus befasst. Leni, welche Gründe gibt es denn da? Kannst du mal einen kurzen Überblick geben?
Ja, also die meisten nennen drei große Bereiche. Das sind Nachhaltigkeit oder ökologische Aspekte, dann natürlich die Tierethik oder wenn man einfach Mitleid mit seinen nichtmenschlichen Verwandten hat. Und einige sprechen auch von Vorteilen für die Gesundheit. Letzteres ist für uns zwar jetzt nicht am wichtigsten, aber gerade bei Allergien wie einer Laktoseintoleranz können wir natürlich nur zu einer veganen Ernährung raten. Genau, aber neben den drei großen Bereichen gibt es auch noch mehr, wie zum Beispiel soziale Aspekte. Zum Beispiel zerstört der Export von Geflügelprodukten den lokalen Handel in afrikanischen Ländern.
In der März-Sendung letztes Jahr haben wir übrigens überblicksartig verschiedene Gründe für Veganismus und Vegetarismus behandelt. Auch dafür findet ihr den Podcast auf www.freefm.de/programm/wetchup. Und Anfang April gab es dann eine Sendung speziell zu Nachhaltigkeit und Ernährung. Aus dieser Sendung haben wir euch das Veggie 1x1 mitgebracht.
Veggie 1x1. Im Veggie 1x1 wollen wir heute über Freeganismus reden. Auf diesen Begriff stößt man immer häufiger, insbesondere im Zusammenhang mit Foodsharing, wovon wir ja gerade gehört haben. Jolene, was ist denn Free Vegan?
Also erstmal zum Wort selbst. Freegan ist eine Verschmelzung vom englischen Free und Vegan. Freegane Menschen kaufen zwar keine tierischen Produkte, die Ausbeute beim Containern oder Foodsharen darf aber schon tierische Produkte enthalten. Die Begründung dafür ist, dass bei tierischen Produkten, die aus dem Müll kommen, kein zusätzliches Tierleid entsteht, weil die Produkte nicht mehr dem Kreislauf von Angebot und Nachfrage unterliegen.
Okay. Es geht also darum, dass Essen, das sowieso nicht mehr Teil des Konsumkreislaufs ist, verwertet werden soll, auch wenn es zum Beispiel, wenn es um Milchprodukte geht.
Genau. Für viele Veganer geht es ja darum, dass die überwiegend eher fließbandmäßige Produktion von tierischen Produkten damit verbunden ist, dass Tiere leiden müssen oder sozusagen dann als Nebenprodukt getötet werden, wie beispielsweise die männlichen Küken bei der Eierproduktion. Wenn ich jetzt also tierische Produkte kaufe, die eben leider in den allermeisten Fällen aus Massenproduktion stammen, dann erhöhe ich ja zumindest ein Stück weit die Nachfrage nach diesen Produkten, was letztlich wieder zu mehr Produktion und damit auch zu mehr Tierleid führt. Das ist also gemeint mit Kreislauf von Angebot und Nachfrage.
Und was ist jetzt an den tierischen Produkten von Containern oder Foodsharing anders?
Naja, wenn Essen bei Foodsharing landet oder containert wird, heißt das ja dann, dass es ausgesondert wurde, weil es nicht mehr verkauft werden kann. Wenn man das Essen dann verzehrt, hat es also keinen Einfluss auf die Supermarktstatistiken. Also es generiert keine Nachfrage. Es verhindert einfach nur, dass eigentlich noch genießbares Essen auf dem Müll landet. Und das ist dann ja auch wieder die Verbindung zum heutigen Thema, denn es werden ja unglaublich viele Lebensmittel weggeworfen, für deren Produktion Wasser verbraucht wird, Dünger eingesetzt, Kraftstoff für Maschinen und Transport aufgewendet wurde und so weiter. Und damit das alles nicht ungenutzt auf dem Müll landet, machen eben manche Veganer eine Ausnahme hier.
Das war ein Two-Door Cinema Club mit dem Lied What You Do. Und davor haben wir das Veggie 1x1 aus unserer Nachhaltigkeitssendung angehört. Den Podcast könnt ihr übrigens auch unter www.freefm.de/programm/wetchup nachhören.
Und mit diesem Veggie 1x1 haben wir jetzt auch schon Nachhaltigkeit als Grund für eine pflanzenbasierte Ernährung angeschnitten. Jetzt wollen wir mit euch zum Thema Gesundheit übergehen. Und da gibt es ein ganz interessantes Spannungsfeld. Auf der einen Seite nämlich die Ansicht, dass es sich ohne Fleisch, ohne Eier und ohne Milchprodukte gesünder lebt. Und auf der anderen Seite werden vegetarische und noch mehr vegane Ernährung als ungesund bezeichnet. Für unsere Gesundheitssendung im August habe ich deswegen den Allgemeinmediziner Joachim Peters unter anderem zu diesem Widerspruch interviewt. Daraus hört ihr jetzt einen Ausschnitt.
Im ExpertInnen-Interview sprechen wir heute mit dem Allgemeinmediziner Joachim Peters, der seit 8 Jahren als Hausarzt in Rheinstetten bei Karlsruhe praktiziert und sich seit 1,5 Jahren selbst vegan ernährt. Herr Peters, wir möchten heute mit Ihnen über gesundheitliche Aspekte von veganer und vegetarischer Ernährung sprechen. Bezüglich einer fleischfreien oder rein pflanzlichen Ernährung hört man ja immer wieder, dass sie mit Gesundheitsrisiken einhergehe, aber auch, dass sie gesundheitsförderlich sei. Was ist denn an beiden Seiten eigentlich dran und wo kommt es Ihrer Meinung nach her, dass diese widersprüchlichen Aussagen bestehen?
Die vegane Ernährung an sich ist weder besser noch schlechter als andere Ernährungsformen aus meiner langjährigen Erfahrung als Hausarzt. Sie hat Vor- und Nachteile gegenüber der Vollkost. Sie ist natürlich der modernen Kost, die zu fettreich, zu zuckerreich ist, deutlich überlegen. Wenn wir so essen würden, wie es meine Oma gemacht hat, die von vegan noch nie was gehört hatte, die alles gegessen hat und damit immerhin 94 wurde, ohne Tablettchen, dann wäre das wunderbar. Aus medizinischer Sicht ist vegan wahrscheinlich nicht elementar anderen Kostformen überlegen. Meine Erfahrung ist eher, dass es eine ethische Frage ist und man schadet sich auf keinen Fall damit. Ich sehe es aber nicht so, dass sie durch eine vegane Ernährung alle Gesundheitsprobleme dieser Welt lösen würden.
Da haben Sie schon viele spannende Aspekte angesprochen. Wenn wir jetzt mal kurz und knapp versuchen, das auf den Punkt zu bringen. Was entgegnen Sie Menschen, die behaupten, vegan, das kann doch nicht gesund sein?
Vegan ist genauso wenig ungesund oder gefährlich wie eine andere normal durchgeführte Kostform, in der Sie auf die korrekte Zusammensetzung der Nahrungsmittel achten. Sie können sich als Veganer falsch ernähren und Sie können sich als Allesesser falsch ernähren. Ein Veganer, der den ganzen Tag Soja isst, ist genauso schlecht dran wie ein Allesesser, der den ganzen Tag Fleisch isst. Wenn Sie eine vegane Ernährung korrekt planen, dann ist alles drin, was Sie brauchen. Mit einer kleinen Ausnahme, da werden wir sicherlich nachher noch dazu kommen. Dann funktioniert das auch gut. Ich muss allerdings sagen, dass ich es leider oft erlebe, dass Veganer gerade bei dem Thema, über das wir sicherlich nachher noch reden wollen, Nachholbedarf haben. Also ich dachte auch, ich werde Veganer und alles wird gut. Leider ist das Gegenteil der Fall. Die vegane Szene ist relativ unaufgeklärt über ihre Ernährungsfehler.
Das ist eine hervorragende Überleitung zur nächsten Frage. Haben Sie denn Empfehlungen oder welches sind Ihre Empfehlungen für vegan lebende Menschen? Worauf müssen Sie ganz besonders achten bei der veganen Ernährung?
3 große Themen, das ist das B12, der Eiweißkonsum und das Jod. Die meisten Veganer kennen ihren B12-Spiegel überraschenderweise nicht, obwohl alle wissen, dass es ein Thema ist. Sie substituieren falsch, muss ich leider sagen. Ich habe inzwischen... Lasst mich schätzen, in den letzten 1,5 Jahren vielleicht um die 200 Veganer hier im Raum Karlsruhe als Neupatienten begrüßt, von denen sicherlich 80% einen B12-Mangel hatten, den wir korrigieren mussten und wo man ein Bewusstsein schaffen musste für. Der Eiweißgehalt der veganen Ernährung ist tendenziell niedriger als in der Vollkost, ist aber ohne Probleme substituierbar. Das können Sie gut geplant ohne weiteres schaffen. Und das Jod, viele Veganer achten nicht so sehr auf ihre Jodaufnahme und nehmen zum Beispiel keine Algenprodukte zu sich. Auch das ist aber durch eine normale Kost erreichbar. Was nicht geht, ist B12 aus der Nahrung. Das funktioniert mit Pflanzen nicht. Da kursiert auch jede Menge Blödsinn in der Szene. Es gibt keine pflanzliche Quelle für B12.
Vampire Weekend hat da gerade Diane Young besungen und davor habt ihr die ersten 4 Minuten unseres Interviews mit Hausarzt Joachim Peters gehört. Vielleicht wollt ihr jetzt gerne den Rest des Interviews hören und mehr zu gesundheitlichen Fragen im Zusammenhang mit Vegetarismus und Veganismus erfahren. Was wäre in einem solchen Fall zu tun, Leni?
Ja, da kann euch der Podcast aus der Gesundheitssendung weiterhelfen und den findet ihr unter www.freefm.de/programm/wetchup. Und in dem Interview mit Herrn Peters ging es auch darum, wie man B12 richtig substituieren kann und ob es Sinn macht, aus Gesundheitsgründen seinen Fleischkonsum zu reduzieren.
Gut, dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Grund für Vegetarismus und Veganismus, und zwar der Tierethik. Aus unserer November-Sendung, speziell zum Thema Tierethik, hört ihr jetzt den Buchtipp bzw. einen Auszug davon.
In unserem heutigen Buchtipp möchten wir euch Artgerecht ist nur die Freiheit von Hilal Sezgin vorstellen. Es trägt den Untertitel Eine Ethik für Tiere oder Warum wir umdenken müssen und wurde 2014 beim Verlag C.H. Beck veröffentlicht. Hilal Sezgin ist eine deutsch-türkische Schriftstellerin und freie Journalistin. Sie hat Philosophie, Soziologie und Germanistik studiert. Im ersten Kapitel des Buches Artgerecht ist nur die Freiheit werden die theoretischen Grundlagen über beispielsweise Ethik, Speziesismus und Empfindungsfähigkeit vermittelt. Anschließend werden die Fragen aufgeworfen, ob der Mensch Tiere erstens quälen, zweitens töten und drittens nutzen darf. In jeweils eigenen Kapiteln verneint sie jede dieser drei Fragen und stellt stattdessen schließlich eine andere. Wie können wir mit Tieren leben? Und beschreibt ihre
Vision einer Menschheit, die sich diese Erde mit anderen Tieren teilen kann und will.
Statt nun weiter etwas über das Buch zu erzählen, wollen wir es bzw. Frau Sezgin lieber selbst zu Wort kommen lassen. Daher lesen wir euch nun 5 Ausschnitte vor. Fangen wir gleich mit dem ersten an.
Irgendwie stecken wir in einer Sackgasse, weil das, was derzeit offenbar legal ist oder am Rande der Legalität als Routine geduldet wird, so gar nicht zu unseren moralischen Vorstellungen und unserem Bild von einer zivilisierten Gesellschaft entspricht. Denn eine zivilisierte Gesellschaft heißt ja auch eine relativ gewaltfreie Gesellschaft. Eine, in der physische Gewalt und das Zufügen von Leid auf ein Minimum reduziert sind. Damit müsste auch die Gewalt gegenüber Tieren gemeint sein. Aber gerade diese Art von Gewalt ist keineswegs gezähmt, sondern höchstens versteckt. Sie findet hinter geschlossenen Fenstern und Türen statt, damit sie der empfindsame Normalbürger nicht täglich sieht.
Der letzte Satz erinnert an das Zitat von Paul McCartney. Wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, würden alle Menschen vegetarisch leben. Und zeigt das Paradox, in welchem wir leben. Die meisten von uns lehnen Gewalt ab, engagieren sich für Geflüchtete, verhätscheln ihre Haustiere und konsumieren doch tierische Produkte, da sie die Ausbeutungsmechanismen und Gewalt dahinter nicht sehen oder verdrängen. Im dritten Ausschnitt, den wir uns herausgesucht haben, wird Speziesismus erklärt.
Der Begriff Speziesismus ist analog zu Rassismus oder Sexismus gebildet und meint die schlechte Behandlung von nichtmenschlichen Tieren allein aufgrund der Tatsache, dass sie keine Menschen sind. Somit ist Speziesismus ebenso ein Ausdruck von Benachteiligung oder gar illegitimer Herrschaft wie die anderen genannten Übel. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass alle Spezies in ihren physischen und mentalen Eigenschaften gleich veranlagt sind. Aber solche biologischen Unterschiede sind eben kein Grund, Lebewesen moralisch gewissermaßen in 2 Klassen zu unterteilen. Hier wir Menschen, dort alle anderen. Vieles von dem, was uns dazu bewegt, Menschen gut zu behandeln, gilt genauso für Tiere.
Die 3 bisherigen Ausschnitte stammen alle aus dem ersten Kapitel über die theoretischen Grundlagen. Nun machen wir einen Sprung ans Ende des Buches. Wer also spezifischer die Gründe wissen möchte, warum die Autorin das Quälen, Töten und die Nutzung von Tieren ablehnt, möge selbst das Buch lesen. Wie bereits erwähnt, handelt das letzte Kapitel von der Frage, wie wir mit Tieren zusammenleben können. VeganerInnen müssen sich oft vorwerfen lassen, dass ihre Lebensweise radikal sei. Genau darauf geht die Autorin in dem letzten von uns ausgewählten Ausschnitt ein.
Wir schlachten in 1,5 Jahren so viele Tiere, wie je Menschen auf der Welt gelebt haben. Was ist in diesem Zusammenhang also radikal? Das Plädoyer für ein Ende des Gemetzels oder das Gemetzel? Man sollte sich von solchen Zahlen erschrecken, aber nicht abschrecken lassen. Natürlich kann da das Gefühl aufkommen, man könne als Einzelner nichts tun. Aber das gilt bei fast allem, außer beim Zähneputzen oder dem Rächen des eigenen Rasens. Bei 7 Milliarden Menschen fällt ein Einzelner nicht stark ins Gewicht, egal in welchem Zusammenhang. Die Beendigung oder die Verminderung des Unrechts an Tieren ist ein moralisches Projekt und ein politisches. Es gibt Handlungsspielräume für den Einzelnen. Anderes geht nur gemeinsam. Es sind viele Einzelne, die einen Bewusstseinswandel anstoßen. Und dieser Bewusstseinswandel erleichtert dann auch wieder ihnen selbst, nach den neuen Grundsätzen zu leben.
Das war ein Auszug aus dem Buchtipp zu Artgerecht ist nur die Freiheit. Und weil es ein Auszug war, sind auch nicht die anfangs angekündigten 5 Ausschnitte zu hören gewesen, sondern nur 3. Den kompletten Buchtipp gibt es aber im Podcast zur Sendung Tierethik und zwar auf
www.freefm.de/programm/wetchup.
Leni, du hast ja den Buchtipp zu Artgerecht ist nur die Freiheit geschrieben. Ich kenne von dem Buch nur die Ausschnitte, die ich für den Buchtipp eingesprochen habe. Und die waren stellenweise eher komplex, würde ich sagen. Wie komplex ist denn die Lektüre tatsächlich?
Ja, es ist sicher nicht das leichteste Buch, aber trotzdem finde ich es sehr gut zu lesen. Also schwierige Sachverhalte werden sehr oft wiederholt und auch mit guten Beispielen erklärt. Und am Ende von jedem Kapitel gibt es auch immer Zusammenfassungen, die wirklich hilfreich sind. Also mir persönlich hat das Lesen echt viel Spaß gemacht und ich kann das Buch nur weiterempfehlen.
Und natürlich gab es in der Sendung Tierethik auch noch viele andere spannende Beiträge. Also hört unbedingt in den Podcast rein. Jetzt machen wir aber weiter mit ein wenig Musik und wir hören jetzt Adam Levine mit No One Else Like You. Da sind wir wieder mit dem Best of 2015 von Wetchup. Fassen wir mal zusammen, was haben wir denn bisher zu den verschiedenen Gründen für Veganismus und Vegetarismus gehört?
Ja genau, es werden ja 3 große Gründe immer unterschieden, die Tierethik, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und der Buchtipp, den wir vor der Musik gehört haben, der ist eben dem Bereich der Tierethik zuzuordnen. Das Expertinneninterview gehört dann zum Bereich Gesundheit. Und mit dem Veggie 1x1 über Veganismus haben wir den Bereich Nachhaltigkeit abgedeckt. Die Gründe, warum Menschen sich gegen Fleischkonsum oder auch gegen andere, den Konsum von anderen tierischen Produkten entscheiden, hat sich übrigens über die Jahre hinweg verändert und verändert sich auch immer noch. Darüber haben wir auch in unserer Geschichtssendung im November geredet. Die Umweltthemen werden zum Beispiel immer wichtiger. Und genau deswegen werden wir auch in diesem Jahr vor allem dieses Thema vertiefen.
Wir befassen uns aber natürlich nicht nur mit Gründen für Ernährungs- und Konsumentscheidungen, sondern auch mit praktischen Alltagsfragen. Menschen, die vegetarisch oder vegan leben, werden, wie andere Minderheiten auch, im Alltag häufig mit Vorurteilen oder Stereotypen-Aussagen konfrontiert. Deswegen haben wir die Juni-Sendung zum Thema Stereotype und Vorurteile gemacht. Aus dieser Sendung haben wir euch den Blick ins Web zu veganer Satire mitgebracht, denn Humor hilft ja bekanntlich dabei, auch mit unangenehmen Situationen umzugehen.
Blick ins Web.
Als Webtipp präsentieren wir euch heute Satire vom Feinsten, in Form 2 bissig genialer Typen, die ihr Gutmenschentum gekonnt in Szene setzen und uns mit ihrem treffsicheren Humor immer wieder zum Lachen bringen. Nämlich den Artgenossen und den Graslutscher. Der Artgenosse, der sowohl eine Facebook-Seite als auch einen YouTube-Channel unterhält, beschreibt sich selbst als total ungesund aussehenden militanten Sojafresser, Gutmensch, Ökosalat-Nazi mit Geltungszwang. Mit exakt dieser Art von Ironie nimmt er in seinen kurzen Videos genau die Stereotype und Scheinargumente auseinander, die VeganerInnen alltäglich an den Kopf geworfen werden. Er knöpft sich Aussagen vor wie: Hey Veganer, Fleisch hat uns intelligent gemacht. Hey Veganer, der Löwe frisst auch Fleisch. Oder: Hey Veganer, Pflanzen sind auch Lebewesen. Übrigens behandelt er auch die Frage, ob Sperma vegan ist. Das Wunderbare am Artgenossen ist, dass er seinen Schwerpunkt gar nicht auf den Witz legt, sondern auf die Argumentation. Ganz eindeutig von einem wissenschaftlichen Background kommend, hat er die Logik mit ganzen Bestecksätzen gefressen. Er nimmt jedes Scheinargument gnadenlos und bis ins letzte Detail auseinander, sodass wir uns nur wünschen können, dass sich alle Fleischessenden, die uns VeganerInnen regelmäßig Sprüche drücken wie Hitler war auch Vegetarier oder ihr seid auch keine besseren Menschen, die entsprechenden Videos vom Artgenossen ansehen. Er bringt auf den Punkt, was sich viele VeganerInnen immer wieder denken. Zum Beispiel, dass es nichts gibt, das wir nicht essen dürfen oder dass häufig bereits unsere bloße Existenz als Angriff auf die Meinungsfreiheit anderer verstanden wird. Und er findet dafür wesentlich treffendere Worte als die meisten von uns. Wer sich selbst ein bisschen in Argumentation schulen möchte, sollte sich diese Videos also nicht entgehen lassen. Der Graslutscher lebt sein, Zitat, krankhaftes Gutmenschengehabe im Gegensatz zum Artgenossen vor allem im geschriebenen Wort aus. Seine Texte veröffentlichte er erst nur auf Facebook, später dann auch auf einem eigenen Blog. Mit besonderer Vorliebe nimmt er fragwürdige Medienbeiträge zu Veganismus auseinander, beziehungsweise solche Fernsehsendungen oder Zeitungsartikel, bei denen sein Bullshit-O-Meter mal wieder zu stark ausgeschlagen hat. Folgerichtig heißt auch der Untertitel zu seinem Blog »Der Graslutscher or How to Face Palm Like a Pro«. Beispielsweise war seine Antwort auf einen Zeit-Online-Artikel, der sich kritisch mit sogenannten veganen Ersatzprodukten auseinandergesetzt hat, die folgende. Breaking News! Nicht alle veganen Lebensmittel super gesund. Let's eat Gammelfleisch again! Allerdings beschränkt sich Jan Hegenberg, nein, der Graslutscher ist nicht sein echter Name, nicht nur auf Veganismus, sondern hat zum Beispiel auch Themen wie Pegida oder Homophobie aufs Korn genommen. Abschließend noch ein Auszug aus seiner Selbstbeschreibung. Der Name ist Programm. Ich bin wirklich ein verfressenes Viech, kann diese Passion oftmals aber nur bedingt ausleben, da ich viele Zutaten weglasse, die in der Gesellschaft als unabdingbar gelten. Hühnerperiode und die Muttermilch, 300 Kilogramm schwerer Paarhufer zum Beispiel. Anstatt mich also in Ruhe essen zu lassen, werde ich oft als naiver Gutmenschen-Salatist abgekanzelt und schlage rhetorisch um mich, bis der Fraß dann kalt ist. Dabei esse ich wesentlich abwechslungsreicher als so mancher Schnitzelpriester das gerne darstellt. Neben Gras lutsche ich ab und zu an Steinen oder rühre mir an hohen Feiertagen schon mal ein bisschen Rindenmulch in meinen verdünnten Brennnesseltee. Neben dem Artgenossen und dem Graslutscher gibt es natürlich noch weitere Personen, die sich innerhalb der Satire- bzw. Kabarettszene kritisch mit Fleischkonsum oder Tierversuchen auseinandersetzen, wie zum Beispiel Hagen Rether oder die vegane Poetry-Slammerin Gabriele Busse, welche übrigens aus Tübingen stammt. Reinschauen und reinlesen lohnt sich.
Das waren die energetischen Klänge von den Cooks mit Bad Habit. Stereotype und Vorurteile könnte man vielleicht auch als Bad Habit, also als eine schlechte Angewohnheit, bezeichnen. Falls ihr euch gerne weiter mit dem Thema befassen wollt, dann hört doch in unseren Podcast rein. Was gab es denn außer dem Blick ins Web mit Graslutscher und Artgenosse noch in der Sendung zu Stereotypen und Vorurteilen?
Also als ExpertInnen-Interview hatten wir den Sozialpsychologen Professor Dr. Johannes Keller da und er hat uns etwas zu Stereotypen und Vorurteilen aus wissenschaftlicher Perspektive erzählt. Und dann haben wir noch ein Veggie-Bingo gespielt und so ein bisschen typische Argumente oder Kommentare von Fleischessenden eben aufgedeckt und ein bisschen diskutiert. Und die ganze Sendung findet ihr, oder die ganzen Inhaltsbeiträge findet ihr wie immer im Podcast unter www.freefm.de/programm/Vetchup.
Unsere Sendung Vetchup ist ja aus der WEBU-Regionalgruppe WEGI und Bund hervorgegangen. Und die Vetchup-Redaktion und WEGI und Bund sind nach wie vor ziemlich eng verbunden. Vetchup gibt es, wie gesagt, schon seit einem Jahr und die WEGI und Bund-Gruppe ungefähr 1,5 Jahre länger. Denn der Entschluss zur Gründung einer WEBU-Regionalgruppe war im April 2013. Leni, magst du uns mal einen kurzen Überblick geben, was in der Ulmer WEBU-Regionalgruppe WEGI und Bund seitdem so passiert ist?
Ja, also in den 3 Jahren ist eigentlich eine ganze Menge passiert. Also wir hatten 30 Stammtische und da können sich immer Vegis oder Personen, die an einer veganen oder vegetarischen Ernährung interessiert sind, austauschen. Und es ist eine wirklich gemütliche Atmosphäre und wenn sie was wollen, auch noch was essen. Und daneben hatten wir dann auch 13 Info- und Probierstände. Da haben wir dann eben immer Kleinigkeiten wie Kuchen oder auch Aufstriche zum Probieren dabei und natürlich auch ganz viele Infomaterialien. Und da waren wir zum Beispiel immer bei den Aktionstagen Ulm ist gut dabei oder auch bei internationalen Aktionen wie Meet Out oder Vegan Bake Sale. Und außerdem gab es auch noch ein paar Video- und Kinoabende und 2 Ausflüge zu Produzenten von Veggie-Produkten aus der Region. Auch medial haben wir uns betätigt. Wir waren 3-mal in der Südwestpresse und auf unserer Homepage könnt ihr eigentlich auch von den meisten unserer Aktionen nachlesen. Und unsere Homepage ist ulm.webu.de.
Ja, das klingt in der Tat nach einer ganzen Menge. Und nicht vergessen darf man natürlich auch Veg-Up. Heute sind wir immerhin schon zum 14. Mal auf Sendung und berichten über relevante vegane und vegetarische Themen. Mit allem, was da auch an Vor- und Nachbereitung dazugehört. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass es alle inhaltlichen Sendungen als Podcast gibt? Leni, sag doch nochmal die Adresse.
www.freefm.de/programm/Veg-Up.
Ausgezeichnet. So viel also zu unserem Jahresrückblick. Unsere Sendezeit neigt sich auch allmählich wieder dem Ende zu. Und wir haben zum Abschluss noch zwei gemütliche Lieder für euch. Zum einen She and Him und zum anderen Angus and Julia Stone. Vorher müssen wir euch aber natürlich noch auf die nächste Sendung verweisen. Am 4. Februar heißt es nämlich wieder Veg-Up. Und dann zum Thema Lebensmittel retten. Das heißt also, da geht es direkt weiter mit den Umweltthemen. Heute am Mikrofon waren Svenja
und Leni. Und daneben hat auch noch Laura bei der Vorbereitung und bei der Musik mitgewirkt. Genau, jetzt hört ihr noch zwei Lieder. She and Him mit Why Do You Let Me Stay Here? Und Angus and Julie Stone mit Big Jet Plane. Viel Spaß dabei und bis in 4 Wochen.